Also da ist so, kommt so diese Euphorie, so wow, jetzt habe ich 2 Millionen im Konto. Und nach ein paar Stunden, nachdem diese Euphorie weg ist, war eigentlich dieses, also wie so ein bisschen von einer Klippe stürzen jetzt. Also 400.000 im Jahr finde ich schwer auszugeben, also es ist schon, unterm Strich ist es einfach nicht mehr relevant für mich. Gefühlt war das für mich ein langer Zeitraum von jeden Tag 12 Stunden arbeiten. Denn wie ich da aufgehört habe, war ich auf meinen eigenen psychologischen Prozess nicht vorbereitet. Also ich habe es ausgeschaut und habe dem geschrieben, nein, und ich gehe in ein Kloster.
Hast du dir auch schon einmal gewünscht, so reich zu sein, Matthias, dass du nie wieder arbeiten gehen müsstest?
Einmal? Das wünsche ich mir jeden Montag. Nein, das ist natürlich übertrieben, aber ja, ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, überhaupt nicht mehr arbeiten zu müssen, weil ich auch so genug Geld habe und meine Zeit mit ganz vielen anderen Dingen zu verbringen. Vor allem in der Früh nicht mehr aufstehen müssen.
Ja, das wäre schon ein Traum, gell? Das denke ich mir ja eigentlich auch. Ich habe allerdings jemanden getroffen, für den sich dieser Traum erfüllt hat und der dann am Tag darauf genau deswegen nicht mehr aufstehen konnte. Hallo und herzlich willkommen bei unserem BZ-Podcast Weitergedacht mit einer weiteren, ganz persönlichen Geschichte für euch. Mein Name ist Petra Tempfer und ich sitze hier mit meinem Kollegen Matthias Ziegler.
Hallo auch von mir. Und der Wendepunkt, den der Gesprächspartner erlebt hat, ist offenbar in eine ganz andere Richtung gegangen als vermutet. Von wem reden wir da?
Ich habe mit Mo Wildman gesprochen. Früher war er Leo Wietrich und als er 20 Jahre alt war, hat er Buffer mitgegründet. Das kennen vielleicht einige von euch. Das ist ein Social Media Monitoring Tool, das hilft, Posts auf ganz unterschiedlichen Plattformen wie Instagram oder Pinterest oder LinkedIn zu planen und zu organisieren, mit der Community zu kommunizieren und dann das Ganze zu analysieren. Mitgründer war Joel Gascoigne. Und Mo, damals war er, wie gesagt, noch Leo, ist dafür nach Kalifornien gegangen, in Silicon Valley. Und er hatte dort Erfolg mit dieser Gründungsidee Buffer. Und zwar so viel Erfolg, dass er Millionen damit gemacht hat, als er seine Anteile verkauft hat. Gleichzeitig hat sich für ihn aber alles in eine komplett andere Richtung verändert als gedacht.
Wie alt ist der Leo heute? Und warum heißt er jetzt Mo?
35 Jahre ist Mo heute alt und die Namensänderung hat auch ganz, ganz viel mit seiner Geschichte und mit seinem Wendepunkt zu tun, was er uns aber am besten jetzt alles gleich selbst erzählen wird. Mo, als Leo Wietrich hast du mit 20 Jahren so viel Geld gemacht, dass du theoretisch nie wieder arbeiten gehen müsstest. War das immer schon dein Traum gewesen?
Ich glaube, ich hatte grundsätzlich die Idee, dass Geld keine Rolle spielen sollte in meinem Leben. Auch meinem Startup, da ging es mir nicht so viel um Geld, da ging es mir eher um Spaß haben, was Cooles zu machen, mich zu verwirklichen. Da wurde ich eher von den Dingen getrieben. Ich war einfach dankbar, dieses Konzept von, du kannst da deine eigene Firma gründen, du kannst eigentlich machen, was du willst, du kannst kreieren, was du willst, du musst nur schauen, ob andere Leute das vielleicht wollen, was du da produzierst und schauen, ob genügend Leute sagen, hey, wir zahlen dir so und so viel Geld dafür und dadurch kann ich mein eigenes Leben und meine eigenen Ideen weiter verwirklichen. Und Geld war eher so immer ein bisschen so ein Hintergedanke und nicht unbedingt so im Vordergrund. Ja.
Hattest du damit gerechnet, dass es dann wirklich so erfolgreich wird?
Ich würde sagen, es war schon überraschend. Ich denke auch gern zurück an diesen Moment. Ich habe in England studiert und habe da einfach so rumgetüftelt an Ideen und hatte einfach Spaß dran an der Uni mit einem Kollegen. Und ich hatte damals auch ein Angebot von einer Unternehmungsberatungsfirma. Und ich habe halt Wirtschaft studiert und ich habe damals eigentlich die schwierige Entscheidung getroffen, mich nicht fürs Geld zu entscheiden. Ich habe dann diesen Unternehmensberatungsjob, sage ich mal, mit viel Schweiß abgesagt und gesagt, na, also da würde ich jetzt zwar was verdienen, stattdessen mache ich aber das, was mir eigentlich Spaß macht und tüftel da jetzt weiter rum mit meinem Freund und schau mal, was so passiert. Und da kann ich ja immer noch fertig studieren und vielleicht mich nochmal irgendwo bewerben, wenn das nichts wird. Die Entscheidung habe ich getroffen damals und die war auf jeden Fall wenig geldorientiert in dem Moment. Ja.
Und du wolltest dann schon nach Amerika gehen?
Das war 2010, 2011 und der Hotspot, das Mekka von Startups ist in Silicon Valley Und ich war halt auf Social Media viel unterwegs zu dem Zeitpunkt und Twitter war neu und Facebook war neu. Und damals war es auf jeden Fall so, dass es darum ging, dass ich mit Leuten connecten will, die das auch ausführen und auch von denen lernen wollte. Und die großen Gründer waren alle dort. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich fliege jetzt dorthin, einfach um mehr Leute um mich zu haben, die so denken wie ich. Und es war so ein bisschen wie so, wenn du Mickey Mouse bist, dann willst du natürlich in Disneyland leben. Ja. So, ja.
Kam der Erfolg dann quasi über Nacht?
Für mich war es schleichend. Und für die Leute von außen über Nacht. Das ist, glaube ich, oft so. Man sieht jemanden und wow, auf einmal ist der erfolgreich. Also für mich war es schleichend, weil ich halt Tag und Nacht an dem Ding dann gearbeitet habe, an der Firma. Also bis wir nach Amerika gekommen sind, war es schon mal 6 Monate nach dem Anfangen. Und dann, bis wir dort die ersten Investoren gefunden haben, war es 9 Monate. Gefühlt war das für mich ein langer Zeitraum von jeden Tag 12 Stunden arbeiten. Und ja, ich merke, ich tue mir ein bisschen schwer mit deiner Frage. Eine andere Antwort, die ich dir geben kann, ist, der Standard im Silicon Valley ist so hoch, von was Erfolg bedeutet. Also jeder misst sich an den schnellst wachsendsten, erfolgreichsten Startups. Das heißt, ich habe mich selber sicher nicht als über Nacht Erfolg und auch nicht schnell gefühlt, weil da gab es immer noch ein Facebook. Und wenn du dich halt immer mit dem, mit sowas vergleichst, dann bist du nie schnell.
Als der Erfolg dann da war, warum hast du dich entschieden, deine Anteile an Buffer zu verkaufen?
Also zwischen mir und meinem Mitgründer war ich auf jeden Fall der Ambitioniertere. Und also im Silicon Valley gibt es dieses ungeschriebene Gesetz, alles unter einem Milliarden-Dollar Unternehmen ist ein nicht besonders erfolgreiches Unternehmen oder ein Fehlschlag. Also ich war da immer der Ambitionierte, wir müssen zumindest ein Milliarden-Dollar Unternehmen sein. 10 Milliarden wäre natürlich noch besser. Mein Mitgründer war dann irgendwann eher zufrieden, slash auch überfordert mit, was es bedeutet, sich da jetzt nochmal so stark weiterzuentwickeln. Und ich schäme mich ein bisschen, weil ich meine eigene Meinung so geändert habe, wenn ich das so erzähle. Ich bin ursprünglich von Buffer weggegangen, weil mir die Firma nicht mehr schnell genug gewachsen ist und ich eine neue Firma starten wollte, die ich größer machen wollte. Und worauf ich nicht vorbereitet war, wie ich das gemacht habe, das war 2016, wie ich da aufgehört habe, war ich auf meinen eigenen psychologischen Prozess nicht vorbereitet. Also, dass sobald ich da diese Anteile verkauft hatte und dann auch die Realisierung hatte, theoretisch muss ich nicht mehr arbeiten mit dem Geld, das ich da jetzt verdient habe, haben sich meine ganzen Ambitionen irgendwie so zerbröselt. Also, da mein Sinn des Tuns, meinen Lebenssinn eigentlich von heute auf morgen verloren, dadurch, dass ich diese Anteile verkauft habe und liquid das Geld jetzt in meine Händen hatte, mit dem ich das Rest meines Lebens leben kann.
Ich verstehe. Also das war nicht das Geld, sondern einfach dieses Baby quasi, genau, dass du das groß bekommst.
Genau.
Und was anderes war dann gar nicht mehr so interessant für dich.
Ja, ich kiefel immer noch dran, ein bisschen so was da passiert ist. Also wirklich, und ich habe da sogar nur 1% der Firma verkauft oder so, ein bisschen über 1%, und das waren schon 2 Millionen Dollar, und wenn ich die normal gut investiere, kann ich davon eigentlich schon leben. Und da hat sich irgendein Schalter in mir umgelegt, also meine ganzen Werte, mein ganzes Streben hat nicht mehr in mein Weltbild gepasst, von eigentlich einen Tag auf den nächsten, und ich konnte dann auch nicht so gut aus dem Bett einige Tage und war so wirklich, wirklich ziellos und ratlos, was ich jetzt mache. Also es war auf einmal nicht mehr sehr relevant, dann noch eine Firma zu starten, und ja, bin so ein bisschen durch die Welt schlafgewandelt oder halb aufgewacht gewesen. Also man kann es von beiden Seiten betrachten, was mein Zustand war.
Das war wirklich der Morgen, nachdem du deine Anteile verkauft hattest, nach dem Aufwachen.
Mhm, ja, also da kommt so diese Euphorie, so wow, jetzt habe ich 2 Millionen im Konto. Und nach ein paar Stunden, nachdem diese Euphorie weg ist, war eigentlich dieses, also wie so ein bisschen von einer Klippe stürzen jetzt, und jetzt ist da gar nichts, also ist da nichts mehr zu tun. Also totale Freiheit eigentlich auf eine unbehagliche Art und Weise.
Hättest du schon konkrete Ideen gehabt fürs nächste Unternehmen?
Ja, ich habe auch schon eine gegründet. Da war ich sehr interessiert an so Diversity-Themen und vor allem Frauen und unterprivilegierte Personengruppen in der Gesellschaft. Also wir haben so ein ein Produkt gebaut gehabt, das zeigt, dass du eigentlich nicht die besten Leute einstellst durch deine verschiedenen Vorurteile. Wir haben da so einfach so Analyse-Software gemacht und ich hatte auch ganz konkret dann ein Angebot von einem Freund, der sagte, er kauft die für 3 oder 5 Millionen Dollar und ich soll in seiner Firma arbeiten und ich kann mir dort aussuchen, was ich mache und er zahlt mir ein paar hunderttausend Gehalt. Und also eigentlich extrem, extrem gutes Angebot. Und also ich mir so, es macht auch für mich keinen Unterschied mehr. Also ich muss ja sowieso nicht mehr arbeiten. Also ob du mir jetzt 30 oder 300 Millionen noch zahlst, was macht es für mich einen Unterschied?
Das heißt, du hast das Angebot dann ausgeschlagen und was hast du weiter
und
gemacht?
Bin, genau, ich habe es ausgeschlagen, habe dem geschrieben, nein, und ich gehe in ein Kloster. Also das war der Punkt, ich habe dem abgesagt, bin in ein buddhistisches Kloster gegangen, war auch kurz überzeugt, dass ich dort Mönch werde. Und ja, war dann einfach auf Selbstfindungssuche. Also ich habe einfach versucht, klarzukommen mit diesen ganzen neuen Paradigmen, die mir eingeschossen sind von einem Tag auf den nächsten, mit denen ich nicht gut umgehen konnte.
Wo war das Kloster?
Das war im Norden, also im bewaldeten Upstate New York.
Waren diese 2 Jahre schon im Vorhinein von dir gewählt oder hast du nach den 2 Jahren gesagt, okay, jetzt kann ich wieder in die Welt hinausgehen?
Genau, es hat sich eher so organisch so entwickelt, würde ich sagen. Also zum Anfang wollte ich dort eigentlich nur 2, 3 Wochen hin. Also ich bin einfach hängen geblieben, unter Anführungszeichen, und habe da durch Meditation, durch Therapie, durch Selbstreflexion mir viel, viel überlegt. Ja. Mhm.
Also ich fasse das jetzt mal zusammen, ob ich es richtig verstanden habe. Der Mo war erst zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee am richtigen Ort, nämlich im Silicon Valley, aber war trotzdem unzufrieden und wollte ein noch größeres Unternehmen schaffen. Aber mittendrin hat er sich die Sinnfrage gestellt, weil ihm klar geworden ist, dass er eigentlich jetzt schon mehr Geld hat, als er braucht. Und er hat sich vom Silicon Valley abgewandt und in ein buddhistisches Kloster zurückgezogen.
Genau.
Geht das so einfach, auch wenn man kein Buddhist ist?
Ja, du musst kein Buddhist oder Buddhistin sein. Und du musst dich auch nicht speziell auf diese Meditation im Kloster irgendwie vorbereiten. Aber im Kloster selbst gibt es natürlich dann schon bestimmte Regeln, die du einhalten solltest, wie zum Beispiel einen bestimmten Tagesablauf und so weiter.
Ja, und in einem buddhistischen Kloster wird im Unterschied zu einem christlichen nicht zu Gott gebetet, sondern eher meditiert, weil der Buddhismus keinen Gott kennt. Das macht das Ganze natürlich niederschwelliger, denke ich. In Österreich gibt es ja auch mehrere buddhistische Zentren, aber gibt es auch ein Kloster?
Ein einziges Kloster gibt es und das steht in Vorarlberg. Da hatte Mo in den USA sicher eine viel größere Auswahl. Was genau er aus dieser Zeit im Kloster mitgenommen hat, das hat er mir auch erzählt.
Wieder zu lernen, so eine innige Beziehung mit mir selber herzustellen, wo es wenig Zielsetzung von irgendwie von außen oder von gesellschaftlichen Ideen gibt. Wo es einfach darum geht, was ist für mich stimmig zu machen, jetzt, heute.
Spannend, weil eigentlich wirkt das ja auf mich so, dass du eh immer das gemacht hast, was du wolltest, aber vielleicht dann doch nicht so ganz.
Ja, ich glaube, zu den Umständen, die ich hatte und zu dem Wissen, das ich hatte, habe ich ihm oft das gemacht, was ich wollte. Ich stimme dir zu, mit dieser neuen Information, unter Anführungszeichen, in dem Fall jetzt finanzielle Freiheit, hat es mich so ein bisschen geworfen, was das jetzt heißt in dem Kontext, weil einfach mein Weltbild sich so zerschlagen hat. Also ich habe einfach den Sinn nicht mehr gesehen. Also ich war dann so in einem komischen, ich würde sagen so eine Zwischenwelt, wo ich mich nicht sehr verbunden gefühlt habe mit anderen Menschen. Ich hatte die Idee, es gibt 2 Gruppen von Menschen um mich. Es gibt die, die sagen, sie müssen arbeiten, sie müssen Miete verdienen, sie haben Familie, Großteil der Menschen. Und dann gibt es andere Freunde, die ich hatte, die waren auch erfolgreich. Die hatten auch schon genug Geld und Millionen auf der Seite. Die müssen eigentlich nicht, aber aus irgendeinem Grund haben die auch alle weitergearbeitet. Und mit denen habe ich mich auch nicht identifiziert. Also die waren für mich in genau einem ähnlichen Radl wie die anderen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, zu denen fühle ich mich nicht mehr zugehörig. Und zu den anderen fühle ich mich auch nicht zugehörig. Wie lege ich jetzt mein Leben an. Also das war existenziell sehr einsam, also so eine Idee von jetzt, wo ich mich niemandem zwingend zugehörig fühle, muss ich anfangen, so quasi neue Werte, neuen Kompass aufbauen.
Hast du das geschafft?
Jetzt fühle ich mich dem näher denn je, kann ich sagen.
Welcher ist dein Antrieb heute?
Ich würde fast sagen, heutzutage sehe ich so als eher spirituellen Zugang zu meinem Leben. Also versuche mich zu spüren und ich bin auch sehr einfach beziehungsfokussierter geworden. Also statt Projekte sind mir einfach Menschen viel wichtiger die letzten Jahre und Freundschaften und Familie und dass mir einfach darum geht, gute Zeit mit anderen Menschen zu haben.
Weil du die Freundschaften ansprichst, gibt es auch oder gab es auch FreundInnen, die nur aufgrund des Geldes mit dir befreundet sein wollten?
Eine Freundin hat mir immer gesagt, also sie war ganz ehrlich und direkt zu mir gesagt, hey, ich fühle mich auch zu dir hingezogen, weil du viel Geld hast. Und der eine Jahre war ich dann so sehr skeptisch und so verunsichert und mittlerweile denke ich mir, ist ja ganz normal, natürlich. Also wir fühlen uns alle hingezogen zu jemandem, der viel Ressourcen hat, ist doch ganz natürlich. Also auch irgendwie anthropologisch betrachtet, also wenn du in einem Stamm bist und da hat jemand wirklich, wirklich viel Feuerholz gesammelt und viel, viel in seiner Vorratskammer über die Jahre angehäuft, ist schon intelligent, sich dem affin zu zeigen. Also ich habe mich einfach entspannt. Genau. Ja.
Was würdest du als Wendepunkt in deinem Leben sehen?
Also auf jeden Fall dieser Anfang 2017. 2017 ist ganz viel passiert, da war dieser Anteilverkauf und da war auch der Eintritt ins Kloster. Also das war alles im selben Jahr. Die deuten für mich alle zu diesem Wendepunkt in meinem Leben hin, würde ich sagen. Also ich glaube, ich war sehr strebensorientiert, ich war sehr projektorientiert und das war so der Anfang von mich mir selber eigentlich zuzuwenden als Mensch, statt als transaktionales Arbeitspferd oder so. Und einfach da zu sein ist gut genug. Und die fröhliche Nachricht für mich ist so zu merken, es ist alles Übungssache.
Fällt die Namensänderung auch in diese Zeit von Leo Wittrich auf Mo Wildman?
Mit den Namen identifiziere ich mich die letzten so 2 Jahre. Mein gegebener Vorname ist Leonhard und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich zwingt mich niemand dazu, diesen Namen weiterhin zu behalten. Und Mo steht für Mohammed. Mir gefällt einfach der Name und mein Nachnamen, mit dem ich nicht so ein großartiges Problem. Also nenne ich mich meistens jetzt Wildman oder Wildman auf Englisch. Ich denke mir, es spricht ganz gut für mich, für meinen Lebensstil und ja, was für mich so ein Befreiungsmoment.
Du hast Leo komplett abgelegt.
Genau.
Hast du eine offizielle Namensänderung geplant?
Ja. Mhm. Ich habe keinen Stress dabei.
Also diese Namenswahl klingt danach, dass der Mo oder Mohammed nach dem Buddhismus auch eine gewisse Affinität zum Islam entwickelt hat. Dort geht es ja genauso wie im Christentum auch sehr stark um Wohltätigkeit. Ist ja eine Säule davon.
Ja, Mo spendet auch immer wieder Geld. Das werdet ihr dann nachher auch noch hören. Und er hat mehrere Jahre als Coach gearbeitet und Menschen betreut, die so wie er an einer Weggabelung im Leben gestanden sind.
Und wo lebt er heute? Immer noch in den USA?
Er lebt in den USA. Und zwar in Colorado. Das ist ein Bundesstaat, eigentlich recht zentral in den USA, leicht westlich. Und Mo lebt dort auf einer Pferderanch. Er hat aber auch eine 3-Zimmer-Wohnung in Wien, und zwar im 22. Bezirk. In Wien ist er aber eher nur noch auf Urlaub, hat er mir erzählt. Zum Glück ist sich das dann mit der Podcast-Aufnahme auch ganz gut ausgegangen, dass er gerade hier in Wien auf Urlaub war.
Und wie viel Geld hat der Mo jetzt eigentlich am Konto?
Mehr, als er ausgeben kann. Wie viel Geld hat dir der Verkauf deiner Anteile am Buffer konkret gebracht?
Wir hatten mal ein Angebot von LinkedIn, die Buffer kaufen wollten für 120 Millionen. Und ich hatte jetzt so 35% der Firma. Das heißt, ich hätte so 40, 45 Millionen verdient von dem Verkauf. Das war so die Valuierung von unserem Unternehmen. Den Preis habe ich dann beim Anteileverkaufen nicht bekommen. Also den Aktienpreis, sondern leider viel weniger, aber es war immer noch alle Anteilsverkäufe zusammengerechnet, vielleicht so knappe 10 Millionen. Ja.
Und du lebst dann heute von den Renditen von diesem Verkauf noch? Wie viel ist das ungefähr im Monat?
Also die finanzielle Daumenregel ist, wenn du dein Erspartes in die Aktienmärkte gibst, dann kannst du so mit 4% leben. Dann wächst dein Kapital eigentlich nur, wenn du nicht mehr als 4% ausgibst. Und bei mir ist das jetzt glücklicherweise jetzt eine Summe, sagen wir 4% von knapp 10 Millionen. Also 400.000 im Jahr finde ich schwer auszugeben. Also es ist schon, unterm Strich ist es einfach nicht mehr relevant für mich, weil 400.000 gebe ich sowieso nicht aus.
Was war das Teuerste, was du dir je gekauft hast?
Eine Sache, die ich mir gekauft habe, war ein Lamborghini. Das ist auch schon einige Jahre her jetzt. Und das war so 460.000 Euro. Also ich weiß auch gar nicht, was ich noch kaufen sollte oder was ich noch brauche. Ich mache immer wieder Spenden und was mich am meisten interessiert, ist eigentlich jetzt dieses Projekt, also dieses Gemeinschaftswohnprojekt auf der Ranch in Colorado. Dieses Co-Housing ist die Terminologie, wo du eigentlich so als Community dort zusammenlebst. Jeder zwar in seiner Wohnung oder seinem Haus und du konzipierst diese Häuser oder diese Wohnungen gemeinsam als Gruppe. Und ich würde da gerne ein Retreat-Center bauen und eben auch Menschen die Möglichkeit zu geben, so mehr so spirituelle Erfahrungen da zu haben oder auch eben so spirituelle Pausen zu erleben, wo sie einfach sich mehr mit sich beschäftigen können, was sie vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht gemacht haben. Eben viele Sachen, die mir so sehr zugute gekommen sind. Und ich fühle mich ambitioniert, auch eine Schule zu gründen. Also ich habe so eine Idee, wenn du und ich uns jetzt gegenübersetzen und wir sagen, wir fangen mit einem weißen Blatt Papier an und sagen, was könnten wir machen, wenn wir das Konzept Schule ganz neu starten würden? Wie würden wir es angehen? Und da ist Amerika halt auch wirklich super dafür, weil du dort wirklich viel mehr Freiheiten hast, als was du zum Beispiel in Österreich machen könntest, wenn du das so angehen würdest. Und so stelle ich mir vor, dass wir uns dort als Gemeinschaft noch verwirklichen können, ne?
Was ist in deinen Augen das Wertvollste, das du dir nicht für Geld kaufen kannst?
Das Wertvollste? Es fällt mir schwer zu wählen zwischen persönlicher Gesundheit und persönlicher Beziehungsfähigkeit. Ja, beides funktioniert, glaube ich, eigentlich nur mit Aufmerksamkeit und mit Empathiefähigkeit. Da muss man jeden Tag ein bisschen was dafür tun. Ja.
Mit welchem Adjektiv würdest du das Wort Geld beschreiben?
Praktisch. Ja, einfach sehr, sehr praktisch.
Gut. Welches ist das größte Learning aus deinem Leben bis jetzt?
Es ist einfach gut genug, das zu machen, was Spaß macht. Ja. Oder ummanteln mich wieder diese Ideen von ich muss ja und ich sollte ja und wir müssen ja alle und also diese ganzen Gedanken, mit denen wir alle irgendwann infiziert wurden, die dann mich wieder so in die Mangel nehmen können. Ron von mir sagt, es sind nur unsere Gedanken, die uns davon abhalten, uns jeden Tag richtig geil zu fühlen. Es ist so ein bisschen wie einfach die Wohnung immer wieder putzen, immer wieder zu merken, wo haben sich die jetzt schon wieder akkumuliert und dann die wieder loszulassen, sich wieder reinzuentspannen und wieder dort anzufangen, wo es einen Spaß macht, was lustig ist und alles andere nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken.
Putzt du selbst deine Wohnung?
Mhm. Ja, ich putze eigentlich gerne. Ich koche gerne, wasche meine Wäsche. Ich gewinne viel Freude aus so ganz einfachen Tätigkeiten.
Von dem vielen Geld, das er hat, will der Mo auch andere profitieren lassen. Das finde ich sehr schön. Und nach seiner Sinnkrise ist er hoffentlich tatsächlich jetzt glücklich damit, dass er dank seiner finanziellen Freiheit wirklich einfach tun und lassen kann, was er will und vor allem, was er nicht will.
Ja, das stimmt voll. Nachdem ich Mo so zugehört habe, verstehe ich auch um einiges besser, was wir uns um Geld alles nicht kaufen können. Was aber einfach viel mehr wert ist als Dinge, die man sich um Geld kaufen kann. Und ich fand Mo's Bezeichnung für den Begriff Geld einfach gut. Er hat gesagt, praktisch. Das ist es. Absolut. Nicht mehr und nicht weniger.
Genau, und manchmal macht auch der Job selber glücklich und gar nicht so sehr das Geld, das man damit verdient. So wie bei dem Gast, der nächste Woche bei uns ist. Der hat nämlich wieder einen anderen Weg gewählt und ist Content Creator und Influencer geworden. Und er macht seinen Beruf so gerne, dass er manchmal glaubt, dass es eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein.
Und wenn wir spoilern, wer er ist, spoilern wir eigentlich eh gar nicht.
Du meinst, weil er der Typ von TikTok ist? Ja, unter dieser Bezeichnung ist er bekannt. Seinen Namen kennt aber kaum jemand von den gut 3 Millionen Fans, die seine Videos klicken.
Außer uns jetzt.
Und ihr nächste Woche. Dann hört ihr zu dem Gesicht, das so viele Leute kennen, auch den Namen und die Geschichte, die dahinter steht. Bis dahin, ciao.
Ciao.